Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
Das Interview. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
Ich grüße Sie sehr herzlich, diesmal von der Insel Mallorca.
Der Sie grüßt, war Uli Jörges in Vertretung von Wolfgang Bosbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Mr. ESC Peter Urban.
Was machen wir beim ESC bloß immer falsch? Und wer soll sein Nachfolger werden, also Urbans Nachfolger? In dieser Folge erfahren Sie das.
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Werbung.
Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester, Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden.
Trigema, das steht für Made in Germany, unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von den Trigema-Produkten persönlich überzeugen. Und da hier ein klares Urteil gefragt ist, fragen wir doch mal unseren Redaktionsleiter Jochen Maas.
Genau, ein klares Urteil ist gefragt. Auch ich durfte Trigema-Produkte testen und kann Ihnen sagen, die Benchmark für ein gutes T-Shirt ist für mich, wenn das Bündchen am Hals auch nach mehrmaligem Waschen gut sitzt und nicht ausgeleiert ist. Und bei Trigema ist das so. 100% Biobaumwolle, zumindest 50% aus erneuerbaren Energien hergestellt und die gerade erwähnte Formstabilität, das ist für mich ein Shirt von Trigema.
Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit den T-Shirts aus 100% Biobaumwolle. Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema Onlineshop und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
Hier noch einmal der Rabattcode, in einem Wort Wochentester10. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link: trigema.de/Wochentester.
Alle Informationen zum exklusiven Trigema Wochentester Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
Heute zu Gast bei den Wochentestern Peter Urban. Der Pop- und Rock-Experte kommentierte 25 Mal den Eurovision Song Contest für den NDR. Seine Erinnerungen an 5 Jahrzehnte Musikgeschichte und was er über die Serie von deutschen ESC-Niederlagen denkt. Heute bei den Wochentestern.
Er ist 75 Jahre alt und hat ein Drittel seines Lebens mit dem Kommentieren des Eurovision Song Contest verbracht. Das ist, wenn man das Abschneiden der Deutschen in diesem und in den vergangenen Jahren betrachtet, ganz schön tapfer.
Den deutschen Beitrag der Band Lord of the Lost hielt er eigentlich für eine gute Wahl. Denn die haben nicht so wie frühere Mainstream-Produktionen geklungen, die beim ESC-Spektakel nicht weiter aufgefallen sind. Doch trotzdem wurde ihm der Abschied mit mageren 18 Punkten für Deutschland und dem letzten Platz doch ziemlich vermasselt. Wir trösten ihn heute ein bisschen, denn es gibt bestimmt ein Leben danach, vielleicht sogar on-air. Denn so heißen seine Erinnerungen in Buchform. Herzlich willkommen, Peter Urban.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank. Gleich vorweg gesagt, mein Abschied fand ich wunderbar. Wie das deutsche Ergebnis am Ende ist, ist ehrlich gesagt mir ziemlich egal. Es freut mich natürlich, wenn man gut abschneidet, dann ist das Kommentieren einfacher. Aber ehrlich, mit der Gesamtwirkung einer Show hat das nichts zu tun. Das wird immer falsch betrachtet, weil ich finde, dass der ESC ein solches grandioses Gesamtereignis ist, dass dann eine Einzelplatzierung eines Landes nicht so unbedingt lebenswichtig ist. Also mein Leben hängt nicht davon ab, ob Deutschland 10. oder 18. wird oder 3. Dann freue ich mich natürlich. Aber ehrlich gesagt, der ESC und meine Arbeit dabei, das Kommentieren, ist unabhängig davon zu betrachten. Das sehe ich für mich immer so. Und deswegen war ich sehr zufrieden mit der Sendung.
Also Sie sind nehme ich mal an, nicht der Auffassung von Gildo Horn, der war ja selbst früher mal ESC-Teilnehmer, immerhin 1998 auf Platz 7. Der hat in diesen Tagen eine ESC-Pause gefordert, um vom gesparten Geld lieber neue Kitas zu bauen. Das ist nicht Ihre Meinung, oder?
Ja, aber das kann er ja nicht ernst gemeint haben. Ich meine, da gäbe es andere...
Da meint ja gar nichts ernst.
Andere Budgets, die ich würde ich dann gerne mal kürzen für Kitas. Das fände ich aber wirklich toll. Dann, denn ich glaube, der finanzielle Aufwand für einen ESC ist, sagen wir mal, im Showbereich eher noch gering im Vergleich zu anderen Produktionen, was andere Dinge im Fernsehen kosten. Also ist ja gut gemeint. Natürlich wäre es schön, wir hätten mal wieder einen richtig tollen, erfolgreichen Beitrag. Hatten wir ja auch noch 2018 mit Michael Schulte. Und da muss man einfach sich mal an den Ohren ziehen und sagen, hey, wir müssen mal richtig tolle Künstler, vor allen Dingen tolle Songs raussuchen oder irgendwie initiieren oder animieren die Leute, dass sie mitmachen. Aber in Deutschland herrscht dann die Einstellung, ja, ihr macht das schon und so, aber mitmachen wollen wir nicht. Insofern, dann meckern wir gerne nachher. Und das wäre nicht so schön.
Ist das vielleicht nicht ein Urteil über diesen konkreten Song gewesen, was wir da erlebt haben, sondern ein Urteil über Deutschland? Hat Deutschland vielleicht ein Imageproblem? Also ich will mal darauf verweisen, dass wir wegen der Ukraine-Politik, die sehr zögerlich begonnen hat und dann so sich dahin geschleppt hat, und auch wegen des speziellen Auftretens unseres Bundeskanzlers im Ausland sehr kritisch betrachtet werden. Der englische Autor Timothy Garton Ash hat das im Englischen, die Vokabel Scholzen, erfunden. Scholzen meint so ein bisschen vor sich hin torkeln und viel Zeit brauchen und nicht richtig klar vernehmbar auftreten. Haben wir ein Problem, Deutschland?
Überhaupt nicht. Ich glaube, das ist einfach, Entschuldigung, totaler Blödsinn, weil das ist, hat ja damit nichts zu tun. Hier geht es um Songs, um Musik und wir hatten ja so viele erfolgreiche Beiträge. Will man sagen, bei Lena 2010, auf einmal haben sie uns alle gemocht, das war mitten in der Finanzkrise, da mochten sie uns alle gar nicht. Also insofern, es ist wirklich an den Haaren herbeigezogen. Diese Schlüsse sind einfach falsch in meinen Augen. Wir müssen nur was Anständiges liefern. Wir liefern nicht richtig. Das ist unser Problem.
Aber hat dann Thomas Gottschalk auch nicht recht, indem er behauptet, wir werden vom Rest Europas inzwischen doch verarscht? Hajo Schumacher hat ja in diversen Kolumnen geschrieben, dass Thomas Gottschalk doch ebenfalls lieber in Rente gehen sollte, bevor er solche Dinge macht. Sondern er geht ja dann eher in ihre Richtung, Hajo Schumacher, und sagt, jo, wir müssen einfach mal gute Musik schreiben und vor allen Dingen auch mal den NDR in Frage stellen.
Ja, das weiß ich nicht, ob das ein anderer Sender besser oder anders machen würde. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob welche Art und Weise, welches Art von Auswahlverfahren gut ist. Ehrlich gesagt, das ist auch nicht meine Baustelle. Ich bin immer so in dem Problem, dass ich als Kommentator gleichzeitig als Analysator oder Analyst bezeichnet oder benutzt werde. Und das bin ich nicht. Ich mache mir meine Gedanken. Ich war immer sehr freundlich zu den deutschen Künstlern, auch wenn sie nicht gut abgeschnitten haben, obwohl ich innerlich natürlich wusste, das kann keine Chance haben. Da war ich trotzdem fair und nett, aber natürlich muss man andere Wege suchen, eventuell, egal welcher Sender das macht. Also das hat mit dem NDR, glaube ich, überhaupt nichts zu tun. Also wir kennen doch alle unsere Anstalten. Insofern, das glaube ich nicht. Es lief beim NDR ja auch früher gut, auch mit Hilfe von, sagen wir mal, auswärtigen Kräften wie Stefan Raab. Aber ehrlich gesagt, den jetzt in den Himmel zu loben, weil unter dem lief es immer toll, das kann man auch nicht sagen. Die Produktionsfirma von Stefan Raab, Raab TV, war auch bis 2017 in das Auswahlverfahren eingebunden. Die haben das organisiert, die haben das mitbestimmt, die haben das ausgewählt. Also insofern war es zwar immer eine Gemeinschaftsarbeit zwischen NDR und Brainpool und Stefan Raab. Also man muss einfach endlich mal bessere Leute akquirieren, animieren, mitzumachen und nicht, dass die so zögerlich sagen, nee, da machen wir nicht mit, das könnte uns schaden. Es kann gar nicht schaden, wenn man vor 200 Millionen Menschen auftritt. Das ist doch wurscht. Also, und ehrlich gesagt, den anderen Ländern geht es ja auch so. Die Briten hatten im letzten Jahr einen tollen Beitrag, Platz 2, diesmal die vorletzte, weil die auch nicht gut war. Da waren sie wieder mal blind und in der Auswahl nicht richtig erfolgreich. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass das nicht vom NDR abhängig ist. Und was Gottschalk da gesagt hat, die Deutschen verarschen, die anderen verarschen uns. Was für ein Unsinn. Ich meine, wieso verarschen die uns? Wir haben natürlich nicht wie in Skandinavien, sagen wir, den Bonus, dass wir von unseren Nachbarn bevorzugt werden. Da, aber wenn wir einen guten Song haben, dann kriegen wir auch große Punkte aus Österreich oder der Schweiz oder aus Holland. Das war bei Lena so, bei Michael Schulte und so weiter. Es ist das Produkt, was funktionieren muss, ganz einfach.
Fakt ist doch, trotz der schlechten deutschen Resultate, der ESC ist so beliebt wie nie. Fast 8 Millionen haben in diesem Jahr am ersten zugeschaut. In der jungen Zielgruppe fast jeder und jede zweite. Ist es mittlerweile für den Erfolg beim Publikum völlig wurscht, wie gut wir abschneiden?
Hoffentlich, weil ich finde, der ESC ist ein so tolles Gesamtereignis und ist spektakulär anzuschauen. Das ist gerade auch für die jüngere Generation, da ist ja auch sehr viel musikalisch dabei, Beiträge aus Israel zum Beispiel, dass das auch für die attraktiv ist. Und mittlerweile hat der ESC ja auch die sozialen Netzwerke so gut eingesetzt, mittlerweile auch mit TikTok, wo ich ja eher zögerlich rangehe, also aber Instagram, Facebook, Twitter, das ist einfach hervorragend gelungen. Und dann einen Abend zu gestalten, wo 40 Länder gleichzeitig dasselbe Fernsehprogramm gucken, ist doch einzigartig in der Welt. Selbst in den USA wird das geschaut, in Kanada, in Australien ja sowieso, die sind ja auch selbst dabei. Und insofern ein weltweites Ereignis, das fernsehtechnisch, die Bilder, solche Bilder sieht man bei keinen anderen Shows, so ein Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen auch bietet. Ich fand es toll, dass diesmal zum Beispiel Albanien mit so einem wirklich traditionellen Auftritt kam. Das finde ich klasse, wenn sowas einfach aufeinander trifft. Es war mir in diesem Jahr ehrlich gesagt zu viel, sagen wir mal, eher normale Popmusik von Frauen oder Männern gesungen. Ich fand das musikalische Niveau diesmal nicht so gut wie in den letzten beiden Jahren. Da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Und die Gewinnerin ist, finde ich, auch nicht gerade eine Offenbarung. Loreen kennen wir als große Sängerin. Das Stück ist aber nicht so, dass es ein verdient hätte, zu gewinnen. Also ich bin da eigentlich eher kritisch. Ich hätte der Finne mit seinem sehr originellen, sehr schrillen Auftritt hätte vielleicht den Sieg viel besser verdient. Aber dank der Jurys, die eben noch so viel mitbestimmen, 50%, ist eben Loreen zur Siegerin geworden. Und darüber würde ich auch gerne diskutieren, mal mit Leuten, ob man da nicht mal was ändert. Das finde ich also keine.
Aber Sie haben ja gesagt, Herr Opern, Sie wollen ja gar nicht jetzt als Analyst auftreten, sondern Sie
sind der Kommentator
gewesen. Ja, genau. Deswegen wollte ich ja da einsteigen. Und der NDR hat ja bereits angekündigt, dass es auch 2024 trotz dem Gottschalkschen Einwurf weitergehen wird. Aber trotzdem. Jetzt mal eine Analyse. Haben Sie einen Tipp, einen Rat des alten, weisen Mannes, wie wir drei ja alle dann sind, wie könnte es wieder aufwärts gehen? Brauchen wir eine neue Lena, unbeschwert, frech, hübsch? Oder Nicole, die ja dann so ein bisschen harmlos, positiv besetzt war? Michael Schulte, Sie haben auch schon erwähnt, ebenfalls.
Ja, genau.
Brauchen wir solche Typen?
Es ist einfach Glück oft. Lena war ein Glücksfall. Wäre die nicht zufällig in diese Castingkiste gestiegen und hätte da in so einen kleinen Spot aufgenommen, hätte die niemals jemand entdeckt. Also, aber natürlich muss man konkret suchen. Man kann vielleicht einfach, wir haben sehr, sehr gute Pop-Komponisten hier in diesem Lande. Und man muss einfach an die mal rangehen und sagen, schreibt uns vielleicht mal einen hervorragenden Song und dann schauen wir, machen wir den in Deutsch oder machen wir den in Englisch und suchen einen Sänger oder du singst ihn vielleicht selbst. Also man muss, glaube ich, vielleicht weggehen von dieser Abstimmungsauswahl. Die ist ja immer offen für alle möglichen Fehlurteile. Also oft hatte ich das Gefühl in diesen Abstimmungen, wo Jurys und das Publikum den Vorentscheid bestimmen, dass dann der falsche Titel gewählt wurde. Ich habe schon mal gedacht, vor einigen Jahren, dass zum Beispiel eine Künstlerin, die heißt Lily Among Clouds, singt eine sehr zarte Ballade, die aber genau in den Zeitgeist des ESC passte damals. Die hätte viel besser abgeschnitten als den Song, den wir am Ende hingeschickt hatten. Der Song hieß Sisters. Der wurde dann Vorletzter. Und deswegen, ich glaube, man muss Mut haben, auch mal ungewöhnliche Dinge zum Wege zu gehen. Österreich hat einen sehr ungewöhnlichen Song diesmal ausgesucht und das hat das Fernsehen selbst ausgesucht. Die haben das nicht abstimmen lassen. Und ich glaube, man muss vielleicht mal über Modalitäten nachdenken. Aber da bin ich ehrlich gesagt, ich kann nur sagen, was ich da im Kopf habe, aber ich kann keine konkreten Vorschläge machen.
Wie wäre es denn, lieber Herr Obermann, wenn Sie jetzt, Sie sind ja jetzt relativ frei, wenn Sie das mal in die Hand nehmen würden, so ein Auswahlverfahren, erstens ein neues Verfahren vorzuschlagen und zweitens Sie sozusagen als ESC-Papst sich drüber beugen und sagen, diesen Song schicken wir hin, habe ich entschieden, Punkt, aus.
Oder? Ja, also das entscheiden ganz andere Menschen. Das ist auch
ja, leider.
Ich meine, die haben ja auch die Verantwortung dafür. Also insofern, aber es gab immer Diskussionen da. Es ist ja wirklich wahr. Auch in anderen Ländern gibt es diese Diskussionen, wenn Misserfolg da ist. Und natürlich haben wir noch den Vorteil, dass wir immer im Finale antreten können, weil wir nun zu den großen Nationen gehören, die das Geld geben. Aber nicht nur das Geld geben, das ist gar nicht das Wichtige, sondern wir sind wichtig für die Sponsoren. Da ist ja eine ganze Latte von bekannten Sponsoren. Und wenn dann auf einmal Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien und so weiter nicht mehr im Finale wären, dann würden die auch nicht als Sponsor auftreten. Das ist, glaube ich, unsere Hauptrolle, dass wir dabei sein müssen. Aber ehrlich gesagt, viel schlimmer ist es für Irland oder die anderen Länder, die durchs Halbfinale müssen, dann ausscheiden. Mein armer irischer Kollege war so traurig, wieder ist wieder ausgeschieden. Und dann haben die im Finale ja eine furchtbare Sendung, da sind sie ja nicht mal selbst dabei. Und ja, deswegen, also ob ich dann da irgendwelchen Rat geben kann, weiß ich nicht.
Nee, nicht zu früh. Ich meine, wir hören Sie jetzt hier, ich kann da gar nicht glauben, dass Sie 75 sein sollen. Das ist ja ein Witz.
Nee, das ist wohl wahr. Das, ja. Ich fühle mich selbst, ehrlich gesagt, viel jünger. Hab mich einfach entschlossen, jetzt aufzuhören. Ich fühle mich so fertig, ich könnte es gerne noch ein paar Jahre weitermachen, aber ich habe gesagt, 25, 75, irgendwie ist mal gut. Irgendwann kommen ja Stimmen, die sagen, wann hört der endlich auf? Weil das sagen die Leute ja immer bei Leuten, die irgendwas lange machen, dann sagen die immer, ja, jetzt kann es ja nicht mehr gut sein. Und das wollte ich vermeiden. Deswegen habe ich gesagt, jetzt mache ich es von
dir.
Die
können doch nicht förder hin als Zuschauer vorm Fernseher sitzen, sich das ganze Spektakel anschauen und das war's dann? Das war's dann? Kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Vielleicht kratze ich dann an der Wand. Nein, oder freue mich. Es kann ja auch gut werden. Ehrlich gesagt, ich bin auch gar nicht so pessimistisch. Natürlich hatten wir jetzt eine Strecke von 4 Jahren mit Misserfolgen. Und das ist schon lang. Es wäre jetzt mal Zeit wieder für ein richtig schönes Resultat. Und dass wirklich mal wieder Wind da reinkommt und wirklich also auch wieder neuer Mut und gute Stimmung. Und ich finde ja, ehrlich gesagt, diese Einschaltquote sensationell. Ne? Also das finde ich einfach wirklich toll. Und ich kann aber der deutschen Band, die da gespielt hat, auch keinen Vorwurf machen. In ihrer Klasse, in ihrem Genre sind die Spitze. Die sind in der ganzen Welt erfolgreich. Die haben Fans auf allen Kontinenten und die haben einen super Job gemacht. Professionell ohne Ende. Nur der Stil ist eventuell nicht für den ESC perfekt gewesen, weil an dem Abend haben nicht viele Rockfans zugeschaut. Den Eindruck hatte ich.
Herr Urban, Sie haben ja gerade gesagt, und die haben einen super Job gemacht und das Kompliment müssen wir ja unisono an Sie zurückgeben. Sie sind ja wirklich 25 Jahre zur Ikone, zumindest von der Stimme her, für den ESC in Deutschland gewesen. Und jetzt haben Sie gesagt, selbstbestimmt und selbstbewusst aufgehört. Und schon geht's natürlich darum, wer wird denn Ihr Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin? Da hört zu, haben Sie gesagt, bitte kein Marktschreier, kein altkluger, detailbesessener Besserwisser und kein selbstverliebter Witzemacher. Er oder sie sollte natürlich den ESC mögen, ja, vielleicht sogar lieben. Und jetzt Pünktchen, 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 dann scheidet Jan Böhmermann natürlich schon mal aus, ne?
Ach, das ist so witzig. Der Böhmermann, das ist ja nicht ernst gemeint. Es ist ja so im Vorfeld, weil die ja nun für einen österreichischen Rundfunksender kommentiert haben. Ne? Das war ja nun keine Fernsehkommentierung. Gab es so ein paar Töne. Ich habe ja öffentlich gesagt, ja, mir ist der Böhmermann zu verkniffen. So, jetzt sitze ich da, eine Stunde vor dem Finale in der Sonne, weil es ein wunderbares Wetter in Liverpool, und saß da draußen. Und wer kommt vorbei? Böhmermann und Olli Schulz. Und Böhmermann begrüßt mich herzlich und sagt und entschuldigt sich praktisch, ja, tut uns leid, dass wir das da jetzt machen und so. Ich sage, das ist doch nicht schlimm, ist doch egal. Ihr macht das für einen Radiosender und so, ist doch nichts. Da sagte der Böhmermann noch, ja, ist ja auch gar keine Konkurrenz und so. Und da Olli kam und sagte, ey Peter, weil der war Hörer meiner Radiosendung, als er Schüler war. Also für den bin ich irgendwie weiß Gott was. Und insofern hatten wir ein blendendes Gespräch, bester Laune. Und nach der Show hat dann der Böhmermann getwittert, Das war ja 4 Stunden und er hätte gar nicht geahnt, dass das so ein Stress ist und dass das so eine Anstrengung ist und er hätte jetzt großen Respekt vor mir, dass man so eine Arbeit macht. Also er war ganz lieb und ganz nett und die deutsche Band fände er auch gut, hat er dann auch noch gesagt. Also alles, was da im Vorfeld immer gebläht wird, meinetwegen kann er es gerne machen, wenn die ihn nehmen, also wenn er das überhaupt machen wollte. Aber wer mein Nachfolger wird, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung.
Sie haben ja eine Premiere mit Böhmermann erlebt. Der hat sich ihnen gegenüber entschuldigt und er war ganz lieb. Wer hat das schon mal erlebt? Ja? Wie wäre es denn mit Stefan Raab? Er ist 56, Stefan Raab. In ein paar Jahren könnte er es noch machen.
Als was? Als Kommentator?
Ja.
Naja, also ich meine, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, nicht sein Job. Das würde der nie machen, glaube ich. Nein, Stefan, der ist mehr im Hintergrund. Der zieht, wenn überhaupt, irgendwelche Fäden. Das ist, glaube ich, nicht sein Interesse. Ich glaube, das ist auch viel zu viel Stress, ehrlich gesagt. Er hätte es, glaube ich, gerne ein bisschen entspannter.
Braucht man denn einen richtig guten Radiomoderator? Gottschalk hatte dann auch noch den SWR3-Moderator Konstantin Zöller vorgeschlagen. Oder ist das eigentlich egal, ob Radio oder Fernsehen?
Nö, das Radio hilft schon, weil du redest ja auch, ohne gesehen zu werden und du musst einfach erzählen können. Das hat Gottschalk vorgeschlagen, weil er mit dem auch seine Sendung gemacht hat. Den kennt er gut. Ich kann das nicht so beurteilen. Ich habe ihn nur als Reporter online erlebt. Ich habe ihn noch nie als Kommentator erlebt. Auch nicht als Moderator. Ich kann das, weiß das nicht. Ich kann dazu gar nichts sagen, ehrlich gesagt. Da bin ich echt überfragt. Wenn ich gefragt würde, dann würde ich natürlich versuchen, Recherche zu machen und mir verschiedene Leute anhören, aber das ist nicht mein Job. Das müssen dann andere machen.
Ich bin ja jetzt nach diesem Gespräch mit Ihnen der Meinung, das soll der Urban ruhig mal weitermachen, aber wir wollen mal weg von dem Punkt und über Sie noch ein bisschen reden. Sie sind ja nicht nur der Mr. ESC, sondern auch Mr. Music des NDR. Schon in den 70er Jahren haben Sie Musik für junge Leute präsentiert und Sie haben 1977 Ihre Dissertation über Songtexte aus der angloamerikanischen Popmusik geschrieben. Wie ist es denn zu dieser Leidenschaft für Popmusik gekommen?
Ja, ich war als Schüler erst Jazzmusiker in einer kleinen Stadt in Quakenbrück in Niedersachsen und war ein bisschen hochnäsig, wie man so als Jazzmusiker ist gegenüber Popmusik. Da kamen gerade die Beatles auf. Dann habe ich mir die endlich mal angehört, so mit knapp 16, und war sofort begeistert. Mein Gott, war das intelligente, clevere Musik und toll und tolle Melodien und wunderbare Stimmen. Und von da war ich dann infiziert, habe mich informiert über britische Musik, habe mir Zeitungen kommen lassen aus London und bin dann mit der Schulklasse nach London gefahren, habe dann da auch schon Konzerte gesehen, bin im selben Jahr 66 nochmal gefahren, sah den ersten Auftritt von Jimi Hendrix als Gast von Cream zufällig auf der Bühne. Ich war zufällig in dem Konzert. Und das hat mich dann alles so beeinflusst. Ich wollte dann auch in Hamburg studieren, nicht in Münster, wie meine Eltern das wollten, ne? Katholische Erziehung, Münster. Nein, ich wollte nach Hamburg und weil Hamburg so englisch war, in meinen Augen, und von da konnte man auch schneller mit der Fähre nach England fahren. Ich bin in jedem Jahr 2-3 Mal in England gewesen, habe tolle Konzerte gesehen, hab alles Mögliche als Fan ehrlich damals noch gemacht, ohne Absicht, das als Beruf ausüben zu machen später. Das kam dann eher auch zufällig, dass ich Kontakt zum NDR, zu Klaus Wellershaus bekam, der damals der Redakteur war. Und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht was machen will, ob ich nicht selbst moderieren will und im Fernsehen an einer großen Doku von Horst Königstein mitzuarbeiten. Und ja, so ging's, ne? Und gleichzeitig war ich noch Musiker und habe meine Doktorarbeit geschrieben. Also es war voll Beschäftigung, aber auch sehr, sehr spannend, diese Zeit.
Ich kam 77 als altgedienter Messdiener nach Hamburg und war natürlich am Anfang, bin gebürtiger Saarländer, und da haben wir die Wolfman Jack Show gehört und haben France 2 gehört und auch das Aufkommen der RTL-Radio hatten Popshop. Und dann komme ich nach Hamburg und da war der Club da mit NDR, Thorsten Fink hieß er, glaube ich, Lutz Ackermann und
Günther
so,
Fink.
Ja, und, genau. Aber dann war ich fasziniert von Onkel Pö und überall habe ich gelesen, Hamburg ist die Musikhauptstadt Deutschlands. Wie war die Zeit damals für Sie in Hamburg?
Oh, das war so spannend. Also gerade Onkel Pö, ich war vom Anfang an, spielte ich auch selbst mit einem Musiker und Freund von mir, Abi Wallenstein, ein bekannter Bluesmusiker. Wir formten eine Band und spielten dann immer im Pö praktisch als Hausband. Und dann treten wir da auf und dann kam dann Udo Lindenberg, dessen Stammkneipe das auch war, kam kann ich mal mitspielen? Und dann ist er aufs Schlagzeug geklettert und dann hat er mitgespielt. Und man traf alle möglichen anderen Musiker aus aller Welt, weil es war ja auch ein Club, der die berühmtesten Jazzmusiker zu Gast hatte. Al Jarreaus ersten Auftritt habe ich da erlebt. Da waren 30, 40 Leute. Die waren so begeistert, dass am nächsten Tag waren 500 da vor der Tür, weil die kamen gar nicht rein in diesen kleinen Club. Und das sind so Momente, die man da gesehen hat. Also berühmteste Jazzmusiker, Chet Baker und so weiter und Rockstars, die später berühmt wurden. U2 spielten vor 30 Leuten. Und diese Zeit hat man miterlebt. Ich ging oft vom Schreibtisch, nachdem ich an meiner Doktorarbeit gearbeitet hatte, ging ich noch raus, ich wohnte in der Nähe, ins Pö um 12 Uhr nachts und dann wurde gerade abgebaut, die Musiker standen am Tresen und man konnte wunderbare Gespräche führen bis 3 Uhr morgens und ging dann fröhlich nach Hause. Es war eine solche Atmosphäre, die ich dann nie wieder gefunden habe. Joe Cocker kam eines Abends rein, wir spielten und der Strom fiel aus und ich lud Cocker ein, dass wir ob wir nicht zusammen was machen könnten. Ja, und da hatten wir aber kein Mikrofon, er brauchte aber keins. Er hat dann so gesungen, ich habe mich ans Klavier gesetzt und wir haben dann With a Little Help oder Feeling Alright und diese Dinger als Duo gespielt. Und das sind so Momente, die erlebst du ja nirgendwo anders. Das ist einfach großartig gewesen.
Sie haben mehr als 2000 Konzerte besucht und so gut wie alle großen Stars getroffen und kennengelernt. Wer ist Ihnen denn am sympathischsten in Erinnerung geblieben?
Harry Belafonte. Das war ein wunderbarer, herzlicher Mann, der so poetisch beinahe von seinem sozialen und politischen Engagement erzählt hat, dazu also menschliche Wärme verströmte, also das habe ich selten so erlebt, aber es waren andere auch, Keith Richards, unglaublich komisch, freundlich, lustig, offen, der nahm kein Blatt vor den Mund. Bruce Springsteen traf ich direkt nach dem Konzert in der Garderobe, da war der mit freiem Oberkörper verschwitzt, saß der da und redete ohne Probleme mit mir über alles Mögliche. Also ich habe so viele schöne Momente mit Künstlern erlebt, auch bewegende Momente. Eric Clapton erzählte auch von früheren Begegnungen und auch von seinen Alkoholproblemen, die er dann endlich überwunden hatte. Und Elton John, da war er noch körperlich noch nicht ganz so fit, erzählte mir mit 33, ja, ich mache das jetzt noch 2 Jahre, dann höre ich auf, dann kann ich auch nicht mehr. Ich bin ja wie ein Sportler. Und jetzt spielt er immer noch. Jetzt ist immer noch seine Abschiedstournee am Laufen.
Also, Herr Obermann, ich glaube, wir können stundenlang über diese Geschichten machen.
Ewig. Und,
das impliziert natürlich auch, wenn jetzt Uli gefragt hat, was ist so die beeindruckendste Persönlichkeit gewesen? Und Sie führen gleich 20 Leute auf. Das bringt natürlich auch die Frage mit, wo ich dann stelle, Menschenskinder, gibt es jemand, wo sie hat dann richtig tolle Musik, richtig tolle Mucke oder Live-Performance, aber dann hinterher zusammen sein im Kontakt eine echte Enttäuschung?
Ja, Billy Joel fand ich mal so ein bisschen unfreundlich, aber das lag vielleicht, er ist nur New Yorker und wir wissen ja, New Yorker sind ja manchmal so ein bisschen muffig und so ein bisschen schnell. Den fand ich nicht so richtig freundlich, aber vielleicht hat er auch schlechte Laune oder war irgendwie müde oder hatte Jetlag oder so. Also, aber ich habe es eigentlich selten erlebt, dass jemand so ein richtiger Stinkstiefel ist. Also da hatte ich echt Glück, das muss ich schon sagen. Einfach eine positive Erfahrung. Deswegen habe ich auch viel jetzt gewühlt, auch in Erinnerung und hatte Gott sei Dank so viele Unterlagen. Auch die Interviews teilweise hatte ich mir den dann ausgeschrieben und habe Kassetten gefunden mit alten Interviews, die ich alles für mein Buch verarbeiten konnte. Und das war eben das Schöne auch daran an dieser Arbeit. Einfach mal so durchs Leben wieder zu gehen, von Anfang an. Also Aufzeichnungen aus den Jahren 66 habe ich gefunden, welche Konzerte ich da gesehen habe. Und dann die ganzen Sendungen, die ich aufgenommen oder habe mir aufnehmen lassen auf Kassetten, die alle noch funktionierten. Und das auch zusammenzuschreiben, war schon wirklich eine tolle Erfahrung.
Ja, natürlich Udo auch Lindenberg.
Udo
Lindenberg hat für ihr Buch, das wir hier herzlich zur Lektüre empfehlen wollen, hat für ihr Buch eine Widmung geschrieben an den ersten DJ des NDR und Dr. Schnellfinger.
Ja.
Das zeugt vermutlich von einer Freundschaft, oder? Gibt es solche Freundschaften im Musikbusiness? Wie oft treffen Sie denn Udo zum Beispiel?
Udo habe ich jetzt so ein halbes Jahr nicht gesehen, aber so also 2-3 Mal im Jahr. Ich meine, es ist so, er lebt ja ein anderes Leben, wohnt im Atlantik und joggt nachts. Und wenn ich von ihm WhatsApps oder SMS bekomme, dann ist das morgens um 5. Aber wir sind in ständigem Kontakt, wenn irgendwas ist. Er hat heute übrigens am 17. Mai wo wir sprechen, Geburtstag wird 77 und er ist ein wirklich toller Typ und ich habe mich so über sein Comeback gefreut, damals 2007 mit Shark V2, dass das nochmal in so unglaublich erfolgreiche Zeiten übergehen würde, hätte man ja auch nicht mehr erwartet. Das war ja wirklich sensationell. Und wir kennen uns, wie gesagt, seit den 70er Jahren. Wir haben uns immer wieder getroffen und eine Zeit lang da hatte ich schon große Sorgen. Es ging mir dann zeitweise nicht so gut. Aber jetzt ganz, ganz wunderbar ist es mit ihm. Ich freue mich auch wirklich wahnsinnig. Aber wir sind nun nicht so, dass wir jeden Tag oder alle zwei Wochen Kaffee trinken. Das tun wir nicht, nein.
Sie sind einer der wenigen erfahrenen Moderatoren, die im Formatradio bei NDR 2 noch eine eigene Show haben. Donnerstags um 21 Uhr. Weiß der NDR, was er an Ihnen hat? Oder wollte er statt Ihrer Show auch schon mal mehr, ich sag mal, Hits am Stück spielen?
Nee, das verlangen Sie nicht. Nein, nein, nein. Also ich glaube, der NDR weiß schon, was Sie haben, sonst würden Sie mir auch nicht den Platz und mit der, die Show heißt ja nun auch wie ich, das ist schon ungewöhnlich, das gibt es bei NDR 2 sonst gar nicht. Und insofern weiß man schon, was man hat. Vor allen Dingen jetzt, man wusste auch, was man am ESC hat, also mir wurde schon sehr gedankt, auch vom Programmdirektor, Intendant und so weiter. Und deswegen, also ich hoffe, man weiß das. Aber mir liegt ja gar nicht daran, dass man weiß, dass ich wertgeschätzt werde, sondern ich hätte eher den Traum, dass, sagen wir mal, das ganze Format des Formatradios, also die ganze Philosophie des Formatradios mal überdacht wird, ob man so weiterkommt. Denn in den Zeiten, wo es Streamingdienste gibt, Spotify und so weiter, wo jeder sein eigenes Programm, seine eigenen Playlisten zusammenstellt und seine Nachrichten bekommt er vielleicht vom Smartphone über seine Apps, da ist Radio irgendwann überflüssig und da muss man sehr aufpassen, dass man nicht die Hörer verliert. Da muss man sich neue Konzepte ausdenken, da muss man zum Beispiel auch mehr, auch glaube ich, die Musikbandbreite vergrößern und genau wie die Hörer, die sich ja verschiedene Songs aus verschiedenen Zeitaltern zusammenstellen für ihre Playlisten, müsste man vielleicht das Radio auch mal ein bisschen auflockern und nicht immer nur die Hits aus der Dekade, die Hits aus der Dekade in einer kleinen Repertoireauswahl, die viel zu klein ist, ständige Wiederholungen. Wer will denn das? Das ist, glaube ich, ein großer Irrweg und den prangere ich dann gerne mal an.
Jeder Satz, den Sie hier sagen, ist ein neuer Beleg dafür, dass Sie nicht aufhören dürfen. Ja, lieber Gott, ein solches sprühendes Temperament und eine solche Lebenserfahrung, die müssen doch dem ganzen Business erhalten bleiben. Und deshalb lassen Sie uns zum Schluss nochmal über die Hits des ESC sprechen und über die sehr zweifelhafte Aussagekraft der Platzierungen. Unser Vorjahresbeitrag Rockstar von Malik Harris wurde beim ESC letzter, aber dafür ein großer Radiohit. Snap von Rosalind aus Armenien war beim ESC auf Platz 20, entwickelte sich über den vergangenen Sommer in vielen Ländern Europas zum Hit. Sollten wir, muss man sehr plastisch so sagen, auf die Platzierungen scheißen?
Ja, im Grunde ist da was dran, weil ich glaube, die Platzierungen sind immer Zufallsergebnisse an dem Tag. Ich glaube, jetzt am letzten Sonnabend in Liverpool hätte eine Band wie Måneskin, die eine harte Rockband war, eine italienische, nicht gewonnen, weil anscheinend an dem Abend weniger Rockfans am Fernseher gewesen zu sein. Also irgendwo hatte ich den Verdacht, dass das diesmal eine seltsame Zusammensetzung von Publikumsstimmen oder auch Jurystimmen ist. Deswegen muss man solche Platzierungen echt nicht überbewerten. Und dann liegt es noch, wenn man jetzt genau analysiert, auch am Bewertungssystem des ESC. Nur die ersten 10 bekommen immer Punkte. Die anderen 16, die dahinter liegen, bekommen ein Nullpunkte. Und so wird zusammengezählt, dass du also wirklich nur schwerlich in die Gänge kommst. Also Punkte zu erlangen beim ESC ist echt schwierig. Das klingt wie eine billige Ausrede, ist es aber nur bedingt, weil also überzeugendes Argument ist, einen tollen, klasse Song hinzubringen, dann kriegst du gute Punkte und eventuell auch später einen Hit. Aber wirklich, Sie haben vollkommen recht, man sollte wirklich das nicht auf die Goldwaage legen. Die Platzierung beim ESC ist nicht so wichtig.
Ziehen wir die Lehre draus. Deutschland tritt 2024 wieder an. Was denn sonst? Und selbst wenn wir wieder Letzter werden, haben wir trotzdem Spaß an der großen Show.
Das wäre gut.
Bis dahin empfehlen wir das Buch On Air. Da sind mehr als 500 Seiten starke Erinnerungen an ein Leben für und mit Musik, die Kai Diekmann veröffentlicht hätte unter dem Titel Ich war ESC. Vielen Dank für den wahnsinnig sympathischen und lebendigen Peter Urban. Leben Sie wohl, lieber Kollege.
Danke, Herr Jörges, und danke, Christian. Wunderbar.
Wirklich. Ja, danke. Ja, ciao, großartig, ciao. Großartig. Ja,
super. Ja, danke.
Bosbach und Rach.
Im Internet diewochentester.de.
Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns.
Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe der Wochentester bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr.
Danke für Ihre Zeit.
Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Ein maßgenau Podcast, powered by Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.